Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
Ich bin Lara und Judith steht auch schon mit auf der Bühne. Und ich darf euch noch kurz was über dieses Power-Up erzählen, weil ich war mit dabei. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber das ganze Lobpreisteam und ein paar von unseren Jugendlichen haben das T-Shirt an von dem Power-Up. Und es war eine mega Hammerzeit. Joachim und Christopher hatten das Zeugnis schon geteilt. Und ich war auch live dabei gewesen und der Heilige Geist war so stark am Start. Es war so schön zu sehen, wie junge Leute, wie Teenager vom Heiligen Geist gecatcht werden und wir als Leiter dabei sein durften, für sie mitbeten durften, sie ausrüsten durften. Und auch die herzliche Einladung für alle Teenager und für alle jungen Erwachsenen, nächstes Jahr mit dabei zu sein, zusammen einfach eine Woche in dieses Camp zu gehen, eine Woche zu haben, mit Freunden abzuhängen, aber Gottes Präsenz ganz stark nochmal neu zu erleben. Und es war mega. Und ihr dürft gerne auf uns zukommen, uns auch nochmal ansprechen oder unsere Teens fragen, die mit dabei waren. Es war eine mega Zeit. Und jetzt leite ich mal Judith ein.
Eigentlich brauchst du mich nicht einleiten, weil eigentlich wollte ich uns beide einleiten. Geht ja um uns beide, dass wir gerade hier stehen. Ihr fragt euch vielleicht, wie kommt das, dass wir zwei eigentlich hier vorne stehen? Was verbindet uns eigentlich? Wir haben ein paar Punkte gefunden, die uns ziemlich eng verbinden. Zum Beispiel?
Genau. Ganz wichtig, Leute. Judith und ich, wir haben beide die Schuhgröße Nummer 39.
Wichtiger also, Punkt. Wichtiger
falls
Punkt.
Ihr uns irgendwie mal Schuhe oder so schenken wollt, Nummer 39, ganz, ganz wichtig.
Genau, dann hängt das schon an der Slide. Seht ihr, wir sind Meister im Posen für Fotos. Auf Events hier in der Gemeinde, non-alcoholic natürlich, ja, sind wir ganz groß mit drinne. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstests, eins geht um 16 Persönlichkeiten und wir sind beide.
Konsul, ich weiß nicht, wer alles mal beim Kübkurs oder so war, aber da hatte ich das erste Mal so einen Persönlichkeitstest gemacht, ich fand den mega und dann hatten wir irgendwann mal herausgefunden, dass wir den gleichen haben.
Tada! Also uns verbindet einiges. Wir reisen zum Beispiel auch gerne zum Beispiel nach Neuseeland oder Brasilien oder irgendwo anders quer durch die Welt. Genau, und was haben wir noch gemeinsam?
Was haben wir noch gemeinsam?
Da war noch irgendwas. Oh, ja, noch wir was. Lieben beide, Teil von Equippers zu sein.
Ja, definitiv.
Yes, ihr auch? Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir beide haben einfach ein Herz für Menschen. Wir sind in unterschiedlichen Bereichen auch beruflich, da wird sie nachher noch was zu sagen, unterwegs. Aber wir teilen beide, dass wir ein Herz für Menschen haben. Und davon wollen wir heute was teilen an euch, mit euch und hoffen, dass euch da einen guten Einblick geben können. Ich werde den Anfang machen.
Yes.
Und Lara wird dann gleich übernehmen. Genau. Ja. Ich habe noch ganz oldschool mir Zettel ausgedruckt. Ich besitze kein Tablet. Wer sich berufen fühlt, mir mal eins zu schenken, könnt ihr gerne tun. Bis dahin werde ich das Ganze mit kleinen Zetteln machen, die ich hier bei mir habe. Ja, jetzt ist ja Sommer bei Equippers. Es ist warm und heiß und irgendwie muss man gucken, dass man noch fit bleibt. Ich hoffe, ihr habt frische Gedanken mitgebracht. Euer Herz ist offen für das, was wir euch mehr mitgebracht haben, was wir mit euch teilen wollen. Ich habe das Privileg, schon ganz lange mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe da ganz, ganz viele tolle Dinge schon erleben dürfen. Und irgendwann in meinen 20ern, glaube ich, war das schon. Das klingt jetzt, als wäre das schon noch nicht so lange her, natürlich. habe ich einen Kettenanhänger geschenkt bekommen, weil ihr natürlich nicht so krasse Adleraugen habt, wie ich vielleicht hier vorne, habe ich das Ganze mal mitgebracht auf einem Foto. Ist auf den ersten Blick vielleicht nicht ungewöhnlich. Man sieht ein Kreuz mit Jesus dran und das ist ein Symbol, was ganz viele kennen. Man sieht das an vielen Kirchen, hängt das aus. Viele haben das als Anhänger um den Hals und es ist ein Symbol dafür, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Kennen wir alle. Hoffe ich zumindest, dass ihr das schon mal in irgendeiner Form irgendwo gesehen habt. Aber dieser Jesus hat was ganz Besonderes, das erstmal ein bisschen komisch sein könnte. Dem fehlen Hände und Füße. Jetzt könnte man sich theologisch drüber vielleicht streiten, ob man das gut findet oder nicht gut findet, dieses Symbol. Ist das denn gut? Aber für mich steckt da ganz viel Bedeutung drin. Jesus war ja hier auf der Erde. Jesus hat mit seinen Freunden und seiner Familie gelebt. Der hat Wunder getan, der hat Menschen geheilt, der hat vom Evangelium gepredigt. Ja, der ist durch die Straßen gelaufen und war dort einfach Licht und Segen für die Leute, ja, mit denen er unterwegs gewesen ist. Und dann irgendwann sagt er so, ich werde euch verlassen, ich werde in den Himmel aufsteigen, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dann war Jesus weg. Und er hat zurückgelassen uns, Menschen. Ja, und die Frage ist jetzt, wie können wir dieses Größere, also er sagt ja, ihr werdet noch viel Größeres verbringen als das, was ich schon getan habe. Und die Frage ist, wie können wir das tun? Ja, wie machen wir das dann? Ich meine, wenn ich so über mich selbst nachdenke, ja, wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich den Heiligen Geist, heißt das, ich freue mich, boah, der Heilige Geist ist in mir, total schön. Und jetzt sitze ich zu Hause oder im Gottesdienst und ich freue mich, der Heilige Geist ist da, mir geht's gut. Ja, lege ich die Hände in den Schoß oder sage ich, okay, ja, wie kann ich eigentlich vielleicht diese Füße sein von Jesus, die woanders hinlaufen und was hintragen, wie kann ich seine Hände sein und das tun, was Jesus gerade auf Erden nicht mehr tun kann, weil er uns hierher gestellt hat und wir den Auftrag haben. Und wenn wir an die Menschen in unserem Umfeld denken, ja, ist die Frage, was sehen die? Ja, wenn wir an die Leute denken, sehen die oder ist das, was Jesus für uns getan hat, ist das sichtbar in uns? Nochmal die Frage an dich auch. Das, was Jesus für dich in deinem Leben getan hat, ist das sichtbar in deinem Leben und an deinem Leben? Sehen die Leute das? Und Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, was nehmen die wahr an uns? Was sehen sie? Und es gibt so einen Spruch, der heißt, vielleicht bist du die einzige Bibel, die die Menschen jemals lesen werden. Nicht jeder nimmt eine Bibel in die Hand und liest da drin, was hat Jesus Geniales für uns getan? Was hat Jesus für eine Liebe für uns? Aber die sehen uns. Und die Frage ist, was sehen sie? Ja, und man fragt sich vielleicht, wie können wir diesen Jesus sichtbar in uns machen? Ja, es ist nicht so, es heißt, also es ist nicht der Auftrag, wir sollen uns auch kreuzigen lassen oder das genau das Identische tun, vielleicht was Jesus getan hat. Aber wir sind ja hier auf Erden ein Teil von seinem Körper. Und es gab vor Jahren ein Lied von Casting Crowns. Ich habe eine Übersetzung davon von einem Auszug mitgebracht. Ist jetzt auch an dem Screen. Ich wollte das mal vorlesen. Da steht: Wenn wir der Körper sind, warum reichen seine Arme nicht? Warum heilen seine Hände nicht? Warum sind seine Worte nicht lehrreich? Und wenn wir der Körper sind, warum gehen seine Füße nicht? Und warum zeigt er ihnen seine Liebe nicht? Schon ein bisschen provokativ, ja, wenn man das jetzt so hört oder so liest. Kann man auch sich gerne nochmal durchlesen. Fragt man sich, okay, was heißt das nun für mich? Im 1. Korinther 12 wird beschrieben, wir sind der Körper. Wir sind die Gemeinde, wir sind der Leib Christi, ja, und damit werden wir verglichen, also sind wir auch seine Hände und Füße. Ihr könnt gerne alle mal 1. Korinther 12 lesen, da stehen noch viele, viele andere gute Sachen drin, ja, aber wir sind dazu berufen, noch Größeres zu tun, als Jesus getan hat. Wir sind berufen, seine Hände und Füße zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so geht, wie viele Wunder ihr schon erlebt habt in eurem Leben, wie oft Leute gesund geworden sind, wenn ihr Hände aufgelegt habt, wo Menschen schon erreicht worden sind, weil ihr eure Füße bewegt habt und wohin gegangen seid, wo ihr noch nicht hingegangen seid. Aber es soll eine Ermutigung für euch sein, genau das zu tun. Ja? Und wenn ich aber so überlege, was könnte das ganz praktisch heißen? Dann ist es immer genial, in die Bibel, in die echte Bibel, so reinzuschauen, in seinem Handy oder aber auch in das Buch, wenn man das noch als Buch hat, um mal zu schauen, was steht denn da eigentlich so drinne. Und eine Bibelstelle, die ich mit euch teilen möchte, steht in Jesaja 58, Vers 7. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Gut. Ich hoffe, ihr seht nicht so oft nackte Leute, die ihr das Bedürfnis habt, einkleiden zu müssen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele von euch schon mal Heimatlose aufgenommen haben. Hat das schon mal jemand getan von euch? Also ich hatte mal eine Obdachlose für ein paar Tage bei mir wohnen mit Hund. Das fand mein Mitbewohner nicht so lustig damals. Aber es war irgendwie, hat sich ergeben und dann hat die halt ein bisschen bei mir gewohnt und ich war einfach gastfreundlich. Vor ein paar Wochen haben Benji und Salome mal darüber gewitzelt, ob ich die Pastorin der Gastfreundschaft wäre, weil ich meine Bude immer aufmache. Das war beim Essen da vorne. Ich bin das gerne, das entspricht mir auch. Ja? Mir fällt das leicht, aber das ist nicht für jedermann genau das Richtige. Aber vielleicht kannst du gastfreundlich sein für Freunde. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich noch in Koblenz gewohnt hatte, kam ein junger Mann zu uns in die Gemeinde, war zweimal da gewesen, also wir kannten uns schon gut vom Sehen. Und aus verschiedenen Gründen hatte er keine Wohnung für die nächsten Wochen. Es stand eine in Aussicht, aber er hatte sie noch nicht und er wusste nicht so genau, wo kann er unterkommen. Und ich habe einfach gesagt, ich habe ein Gästezimmer, kannst bei mir wohnen. Und er konnte das gar nicht fassen, weil er sagte, ich bin doch fremd. Wieso nimmst du mich in deine Wohnung mit auf? Und Ramadan erzählt heute noch davon. Ja, der hat jetzt in seinem Haus, was er mit seiner Frau hat, haben sie extra Platz geschaffen, auch dass sie dort Leute aufnehmen können und auch gastfreundlich sein können. Entschuldigung, ich glänze gerade ein bisschen, ich schwitze ein wenig. Ist ein bisschen angemessen an die Temperaturen, aber ist ein grundsätzliches Thema bei mir. Nicht wundern. Ja, also das ist eine Ermutigung. Eine andere Ermutigung steht in Galater 6, Vers 2. Da steht, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Also ein richtiger Auftrag, das ist sogar ein Teil des Gesetzes. Und es gibt ja unterschiedliche Schwierigkeiten, die man haben kann. Ja, manche sind groß, manche sind klein. Als Gemeinde zum Beispiel haben wir hier eine Gruppe von Leuten, die kocht für junge Familien. Wenn man also ein Kind bekommen hat und dann vielleicht gerade ganz andere Sachen im Kopf hat oder sich um andere Dinge kümmern möchte, dann bekommt man Mittagessen geliefert. Genial, oder? Ist keine Schwierigkeit, sondern was Schönes, ein Kind zu kriegen, aber es ist eine tolle Unterstützung, die man haben kann. Ja, oder vor ein paar Monaten hatte ich eine Fuß-OP, ich war ein bisschen gehandicapt und Pascal und Petra haben einfach ihr Haus aufgemacht für mich und haben mich da umsorgt mit ihren Kindern. Die haben mir einfach geholfen in dieser Schwierigkeit, die ich hatte, wo ich dachte, wie komme ich die 80 Stufen hoch und wieder runter in meiner Altbauwohnung mit dem frisch operierten Fuß. Das war total genial. Und manchmal kann man ganz einfach Dinge tun, zum Beispiel jemand zum Kaffee einladen. Nach dem Gottesdienst oder auch unter der Woche, ja, oder einfach mal jemanden zuhören, ja. Es muss nicht immer gleich die Lösung des Problems sein. Es muss nicht immer gleich die große weltbewegende Sache sein, die man tut. Aber du kannst einfach mal zuhören und es wird Menschen ihre Welt verändern. Im Matthäusevangelium kommt jetzt gleich eine längere Bibelstelle. Gibt es eine Bibelstelle, wo drüber gesprochen wird, wie es sein wird, wenn irgendwann am Ende der Zeit Jesus wieder auf die Erde kommt und er wird irgendwie die Menschen in zwei Gruppen einteilen und eine Gruppe auch wegschicken. Auf die Gruppe will ich jetzt nicht eingehen, weil ich will nicht drüber sprechen, was ihr nicht tun sollt, sondern ich möchte euch was sagen, ganz praktisch, was ihr tun sollt. Ja, weil das ist nämlich die Gruppe von Menschen, die Gott feiert. Ich lese euch das mal vor und ich hoffe, ihr könnt gut zuhören, auch wenn es ein paar mehr Verse sind von Matthäus 25, 34 bis 40. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich hier krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wow, das habt ihr für mich getan. Das haben wir für Jesus getan, dass wir einen geringsten meiner Brüder. Und die Frage ist, wer ist dein Nächster? Wer sind deine Brüder und Schwestern? Wem kannst du etwas Gutes tun? Ja, es geht nicht darum, dass wir durch die Stadt irren und überlegen, wo ist jemand, den ich helfen kann? Ja, wo ist jemand, der obdachlos ist? Wo ist jemand, der gerade halbnackt ist oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten hat? Sondern wer ist dir nah? Wer ist vielleicht in deiner Familie? Wer ist in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit? Ja, in deiner Kleingruppe? Wo sind Leute, die du unterstützen kannst? Wo du genau das tun kannst? Wo du jemanden vielleicht ein Essen ausgeben kannst? Ja, jemand Hungriges unterstützen kannst? Wo ist jemand, den du vielleicht besuchen kannst, wenn er sich gerade alleine fühlt? Jemand, dem du vielleicht eine Nachricht schreibst, weil du denkst, boah, irgendwie denke ich gerade in die Person und vielleicht tut der Person das richtig gut, wenn ich sie mal kurz unterstütze und ihr einfach sage, hey, weißt du eigentlich, dass du eine tolle Person bist? Ja, ganz, ganz praktisch, das zu tun, was wir wollen doch Jesus ehren in unserem Leben. Und wie können wir Menschen in unserem Umfeld genauso ehren, wie wir Jesus ehren würden? Es gibt eine andere Bibelstelle noch in Sprüche 28, 27. Da heißt es, wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, der wird verflucht sein. Und das ist ganz schön herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin vor 2,5 Jahren nach Berlin gezogen und ich war sehr herausgefordert. In jeder Bahn, oft in der Tram, an den Haltestellen, überall sitzen Leute, die nach Geld fragen, überall sind Leute, die irgendwie fragen, hast du mal einen Euro? Und es ist gar nicht so leicht zu entscheiden, wie geht man damit um? Was macht man da? Wem soll ich was geben? Wer braucht das wirklich? Wer nutzt das dann vielleicht, um das in irgendwelche Suchtmittel zu investieren? Wo steckt vielleicht sogar organisierte Kriminalität dahinter? Ich weiß nicht, was eure Gedanken so da sind oder ob ihr das total easy immer damit umgeht. Aber ihr könnt fragen, Gott, wo berührt es mein Herz? Wo ist es gerade da an der Stelle, vielleicht genau das zu tun? Ja, wenn ich jedem Obdachlosen, den ich sehen würde, immer 5 Euro geben würde, dann wäre mein Monatsgehalt ziemlich schnell wahrscheinlich weg, weil davon haben wir reichlich in Berlin. Aber wenn wir schauen, Gott, wo berührt es was in meinem Herzen? Ja, und genau an den richtigen Stellen was zu geben, dann kann es das Leben eines Menschen verändern. In meiner Gegend, wo ich wohne, in Moabit, gibt es die Turmstraße. Und in der Turmstraße wurde ich innerhalb des letzten Jahres schon 3-mal angeschnurrt von Kindern. Und zwar nicht dieses, ey, hast du mal einen Euro für mich? Was man vielleicht so kennt, wo man überlegt, naja, für was sammeln die gerade? Ne? Sondern das waren jeweils Kinder, die gefragt haben, nicht nur, haben sie ein bisschen Geld, sondern würden sie mit mir in Rewe gehen und mir was zu essen kaufen? Ich habe Hunger. Und einem jungen, 13-jährigen Jungen, dem habe ich ein Burger-Menü gekauft gehabt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hat mir von seiner Geschichte erzählt, auch was gerade bei ihm los ist mit Trennung der Eltern und dass sie mit seiner Mutter lebt er gerade bei einer Freundin und wir haben uns einfach total nett unterhalten und ich habe richtig den Schmerz gespürt, den er auch gespürt hat und es war für mich ein leichtes an der Stelle zu sagen, ich kaufe dir ein ganzes Burger-Menü bei einem dieser Geschäfte, die wir da in der Turmstraße haben, weil es mein Herz bewegt hat. Und ich glaube, an der Stelle war es gut investiert. Ich habe keine Ahnung, was aus diesem jungen Mann geworden ist. Ja, ich weiß nicht, geht es denen besser? Was hat das mit ihm gemacht oder nicht? Aber ich hoffe, dass es ihm zumindest an diesem Abend ein wenig Last genommen hat, darüber nachzudenken, was für Essen habe ich denn jetzt nochmal? Und ich habe meine Augen an dem Moment nicht verschlossen, sondern ich habe gesagt, Gott, ich möchte ein Segen sein. Ich möchte gerne Hand und Fuß für dich sein. Ich möchte die Hand sein, die Essen reicht. Ich möchte dorthin gehen, wo es gebraucht wird. Und die Frage an dich heute Morgen ist, wo kannst du Hand und Fuß Gottes sein? Wo kannst du derjenige sein, der etwas gibt, der vielleicht auch zuhört, aber der vielleicht auch dort mal hingeht, wo Menschen einfach gerade Gottes Liebe brauchen? Ja, wo kannst du zum Beispiel Gottes Liebe sichtbar machen in deinem Job? Ja, ich habe einen Jackpot an der Stelle. Ich bin hier im Sozialwerk der Gemeinde. Ich habe den Auftrag, Gottes Liebe weiterzugeben. Ja, ich darf Menschen freundlich begrüßen. Ich darf Licht sein hier in diesem Kiez. Ich darf Menschen unterstützen, die zu uns ins Café kommen, den Kindern eine Umarmung geben, die hierher kommen, denen das vielleicht ansonsten an diesem fehlt. Das ist mein Auftrag. Das ist total genial. Wenn ihr jetzt ITler seid und hinterm Computer sitzt, ist das nicht so ganz leicht. Der Computer freut sich nicht immer über Umarmung. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nicht jedermanns ITler ist vielleicht das Thema, aber du kannst überlegen, wo kann ich da vielleicht auch Hand und Fuß sein? Ja, wo könnt ihr einfach zuhören? Ja, wo könnt ihr sein? Und Gott mal fragen, was ist da drin euer Auftrag? Als Teenager, da habe ich ganz, ganz viele Predigten und Seminare gehört zum Thema Endzeit. Das ist so die Zeit, die in der Offenbarung beschrieben wird, was irgendwann mal passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und wie das so sein wird. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich brauche keine Ausbildung mehr machen. Jesus kommt bald wieder. Ich werde einfach auf die Straße gehen, im vollzeitlichen Dienst sein und Menschen von Jesus erzählen, weil die müssen es doch verstehen. Und ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht und das war auch gut so. Ich habe auch studiert und das war auch gut so. Und ich habe verschiedene Aufgaben gehabt, verschiedene Berufe oder verschiedene Tätigkeitsfelder, in denen ich bisher war. Und wo immer ich war, durfte ich Licht sein. Ich will nicht sagen, dass ich das alles perfekt gemacht hatte. Bitte habt nicht das Bild von mir, dass ich da das immer ideal gemacht hatte. Aber ich habe überlegt, was ist gerade mein Auftrag hier, wo ich bin, mit den Fähigkeiten, die ich habe. Ich habe viel mit Kindern zusammenarbeiten können, in der Kita und in Jugendarbeit. Ich habe etwa 1000 Kinder und Jugendliche in meinem Leben schon begleiten dürfen. Manche länger, manche kürzer. Mit manchen, mit denen ich vor 20 Jahren schon Kontakt hatte, habe ich immer noch Kontakt. Und sie schicken mir Karten mit Babyfotos drauf und sagen, hier Judith, ein Teil von deinem geistlichen Erbe. Und das berührt mich, das bewegt mich, weil ich weiß, da habe ich was investiert. Ja. Und Ja, ich will das gar nicht sagen, weil ich denke, ich bin so toll, sondern ich will euch ermutigen, das, was Gott in euch hineingelegt hat, zu nutzen. Ja, ihr müsst nicht so sein wie ich. Das wäre ganz komisch, wenn ihr alle so wärt wie ich. Sondern es geht darum zu fragen, Gott, was berührt mein Herz? Wo ist mein Teil? Wo kann ich vielleicht ein hilfsbereiter Kollege sein, ein großzügiger Chef? Wo kann ich ein toller Nachbar sein, ein guter Freund, jemand, der zuhört, jemand, der unterstützt? Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich Hände sein, die anpacken? Ja, wo kann ich Hand sein? Wo kann ich Fuß sein? Gottes Werke tun? Ja, und das gilt zum Beispiel auch hierfür in der Gemeinde. Wenn wir Teil in dieser Gemeinde sind, diese Gemeinde funktioniert, weil wir gemeinsam mit anpacken und gemeinsam Dinge hier tun. Und vielleicht kannst du mal überlegen, wo kann ich hier auch Hand und Fuß Gottes sein? Vielleicht hast du ein tolles Lächeln und du kannst im Welcome-Team mit dabei unterstützen, Leute zu begrüßen. Vielleicht hast du Skills, die im Technik-Team mit unterstützen und du sagst, ich kann meine Hände nutzen, um Knöpfe zu drehen und habe gute Ohren, um zuzuhören, dass der Sound stimmt. Ja, vielleicht sagst du auch, ich will mich in die nächsten Generationen investieren und sagen, das ist genial, was Gott mit euch noch vorhat. Und kann da einfach ganz praktisch mit dabei sein. Und falls du das noch nicht getan hast, will ich dich dazu ermutigen, vielleicht einfach mal auf einen der Teamleiter zuzugehen oder in eins dieser Teams reinzuschnuppern und zu schauen, Gott, wie kann ich hier Hand und Fuß sein? Wie kann ich das in meinem Alltag sein, ja, wo ich 6 Tage die Woche nicht in der Gemeinde bin? Was kann ich da tun, um Hand und Fuß für dich zu sein? Aber was kann ich auch hier in der Gemeinde tun? Und die Lara hat da eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie das für sie gewesen ist. Wie sie für sich rausgefunden hat, wie kann ich Hand und Fuß Gottes auch in der Gemeinde sein? Und ja, ich bitte euch einfach, eure Ohren zu spitzen, euer Herz aufzumachen, wenn sie jetzt ihre Geschichte dazu auch teilt, weil das ist total ermutigend zu sehen, was Gott da Geniales tut.
Amen. Danke, liebe Judith. Ich fühle mich so fancy, hier mit so einem Tablet vorne zu stehen, wenn ich immer so Jürgen und so sehe oder Benji. Und genau, was für eine mega Message von Judith, Hände und Füße Jesus zu sein. Und ich hatte es auf dem Herzen, euch so ein bisschen in meine Story mit reinzunehmen, wie es dazu kam, dass ich im Kids-Team gelandet bin, weil es war tatsächlich nicht das erste Team, wo ich mich hier ausprobiert habe in der Gemeinde, sondern ich hatte ein paar, ja, ich habe so verschiedene Teams reingeschnuppert und mal geguckt. Bevor ich da jetzt reingehe, ich studiere. Judith hatte das schon kurz erwähnt, ich studiere Geotechnologie und bin dann auch in meinem Bachelor. Und wie es dann dazu kam, dass ich ins Kids-Team gekommen bin, werde ich euch jetzt gleich erzählen. Aber davor möchte ich gerne mit euch kurz in die Geschichte von Josef, da euch kurz mit reinnehmen. Und ich weiß nicht, wer von euch alles die Geschichte von Josef kennt, aber die ist im Alten Testament. Und Josef hat da als junger Mann 2 Träume von Gott bekommen, in denen er eine sehr hohe Stellung oder beziehungsweise Position haben würde. Und die Bibel erzählt uns, dass selbst seine Familie sich vor ihm verbeugt hat. Und durch eine komplizierte Familiengeschichte landet Josef irgendwann in Ägypten als Sklave. Er wird von seinen eigenen Brüdern verkauft. Und in Ägypten landet er dann im Haus eines Mannes, der ihn dann sozusagen kauft. Potiphar heißt dieser. Und Josef arbeitet für ihn. Aber die Bibel erzählt uns auch, dass Gottes Gunst auf Josef liegt und dass Potiphar ihm viel Vertrauen schenkt und sich Josef sozusagen hocharbeitet. Er wird der Verwalter von diesem Besitz von Potiphar. Und man könnte denken, okay Gott, interessant, du hattest ihm diesen Traum gegeben, dass er eines Tages eine hohe Position haben würde und jetzt ist er Sklave in Ägypten. Und gut, er geht als Sklave, er kommt ein bisschen, er arbeitet sich hoch und es wird. Aber dann erzählt die Frau von Potiphar eine Lüge über ihn und er landet unschuldig im Gefängnis. Und ab diesem Moment, ich weiß nicht, die Bibel sagt nicht viel darüber, was Josef in dem Moment dachte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Josef sich auch gedacht hat, okay Gott, ist das wirklich dein Plan? Läuft wirklich alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Weil irgendwie scheint das für mich so gar nicht nach Plan zu laufen, ne? Und was ich so schön finde, ist, dass die Bibel sagt in 1. Mose 39, 21 bis 23, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. obwohl es so gar nicht gut aussah für Josef, ja, er war im Gefängnis, war Gott trotzdem mit ihm. Gott hat ihn nie verlassen und seine Gunst war immer mit ihm. Und was ich so ermutigend finde, ist, dass Josef dran blieb. Er diente auch im Gefängnis seinen Mitmenschen weiterhin treu. Er hielt an Gott weiterhin fest. Er ließ nicht davon ab. Und weil Josef auch treu blieb und seinen Mitmenschen half, ja, sich nicht entmutigen ließ, hatte er die Möglichkeit, zwei seiner Insassen Träume zu deuten. Gott gab ihm die Gabe, Träume zu deuten. Und dadurch, dass er ja verantwortlich jetzt für diese Gefangenen war, kam er in die Zelle eines Insassen, der einen Traum hatte. Und den konnte Josef ihm offenbaren. Und dieser Insasse kam dann zurück zu seiner Arbeitsstelle sozusagen beim Pharao. Und zwei Jahre später hatte auch der Pharao einen Traum. Und dieser Insasse erinnerte sich daran, hey, im Gefängnis gibt es jemanden, der Träume deuten kann, der diese Gabe dieser Deutung hat. Und er wird zum Pharao gerufen. Josef wird gerufen und kann dem Pharao diesen Traum deuten. Und jetzt nimmt die Geschichte halt so richtig schön Form an, weil Gott offenbart Josef wieder, was diese Träume bedeuten vom Pharao. Und der Pharao ernennt ihn zum zweiten mächtigsten Mann in ganz Ägypten. Jetzt hat sich das erfüllt, was Gott Josef vor mehreren Jahren aufs Herz gelegt hatte durch Träume. Und die ganze Zeit hat Gott ihn ausgerüstet. Ja? Er war erst der Verwalter bei diesem Potiphar im Haus, wo er Sklave war. Dann war er der Verwalter im Gefängnis. Und danach konnte er, ihr könnt die Geschichte gerne auch nochmal in Ruhe selber durchlesen, aber dann wurde er zum zweitmächtigsten Mann und war auch wieder ein Verwalter. Und warum ich euch die Geschichte von Josef erzähle, ist, ich finde es halt so ermutigend, dass er dran blieb, dass er nicht aufgab und dass er Gott auch nicht anklagte, sondern er hatte Vertrauen, okay Gott, ich weiß nicht, was hier gerade ist oder warum die Sachen so passieren, wie sie passieren, aber ich weiß, dass du mir was ans Herz gelegt hast und dass du mir ja, etwas gesagt hast und ich weiß, dass du es durchsetzen wirst und ich bleibe da dran. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich mehrere Teams ausprobiert habe und so vor 2 Jahren in der vorlesungsfreien Zeit hatte sich mein Herz irgendwie nach ein bisschen mehr gesehnt. Ich war so, okay Gott, Uni ist cool, ja, läuft alles und Church Sonntag ist auch nice, hey, ich diene schon mit, ich habe verschiedene Teams ausprobiert, aber irgendwie sehnt sich mein Herz noch nach mehr, nach irgendetwas. Gott, da muss noch irgendwie was mehr geben. Ich weiß nicht, du hast noch irgendwas in mich hineingelegt, was ich noch nicht entdeckt habe. Und zu der Zeit wurde die Teenager-Gruppe so Hangouts für Teenager organisiert. Und Joachim und Natalia haben das geleitet. Die leiten das jetzt immer noch in einer neuen Form. Aber die machen das mega. Unsere Teens, ne? Die waren alle mit dabei. Auf ein Power-Up. Und Joachim hatte mich gefragt, ob ich Bock habe, mit dem Team zu sein. Und ich dachte mir so, oh, Teenager, ich weiß nicht, ob ich so das Feingefühl für Teenies habe. Aber ich war so, hey, ich habe Zeit, ich kann es mal ausprobieren, warum nicht? Und wir hatten den ersten Abend und es war immer freitags und der lief gut. Es war eine Kennenlernrunde, alles entspannt, wir haben uns gegenseitig kennengelernt, uns ein bisschen vorgestellt und jetzt wird es spannend. Ich hatte dann die darauffolgende Woche, vom Donnerstag auf Freitag, einen Traum. Aber das war nicht so irgend so ein Pille-Palle-Traum oder so irgend so ein Fantasy-Traum, sondern der war ziemlich krass. Das war ein geistlicher Traum und in diesem Traum wollte mir der Feind ganz klar und deutlich, der Teufel ganz klar und deutlich davon abhalten, dass ich nichts mit Teenagern oder Kindern machen soll. Er wollte mir die Angst einjagen, dass ich davon ablassen soll und dass es keine gute Idee wäre, dass ich da irgendwie was mache. Und als ich wach geworden bin, war ich ziemlich schockiert, weil ich hatte sowas davon nie erlebt. Also zumindest so gar nicht auch in der Form eines Traums, oder weil der war ziemlich real und ich brauchte erstmal so meine Zeit, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber was dann noch viel interessanter ist, dass im Laufe des Tages Natalia und Joachim mich angerufen hatten und Joachim mich gefragt hatte, ob ich den Input übernehmen könnte für diesen zweiten Hangout, weil er kurzfristig krank geworden ist und ich kommen kann. So, dann hat es bei mir angefangen zu rattern. Ich war so, okay, krass. Genau in der Nacht, wo ich diesen Traum der Entmutigung bekomme, ja, dass ich das nicht tun soll, das nicht weitermachen soll, da nicht dranbleiben soll, bekomme ich diese Gelegenheit, einen kurzen Input zu halten. Mein erster auch noch. Und ich war so, okay, krass. Gott, was geht hier ab? Was passiert hier? Und ich hatte 2 Optionen. Entweder ich lasse mich entmutigen und sage Joachim, hey Joachim, nein, ich habe Angst. ich kann das nicht machen, ich will das nicht machen, ich weiß nicht. Oder ich tue das Gegenteil von dem, was der Feind versucht hatte zu stoppen und vertraue Gott. Und für mich war klar, ey, ich gebe nicht auf, ich bleibe da dranbleiben und ich werde es dem Feind auch nicht gönnen. Und ich war so, okay Gott, jeder Angriff auf mich ist ein Angriff auf dich. Weil ohne dich bin ich gar nichts. So, wenn du mir keine Begabung oder keine Gunst oder sonst irgendwas gibst, so, dann habe ich keine Autorität oder Macht. Aber als dein Kind weiß ich, dass du hinter mir stehst. Und ich habe es auch ganz klar über mich ausgesprochen und deklariert, hey Gott, ich bin dein Kind. Jeder Angriff auf mich ist ein Angriff auf dich. Hier wird nicht gegen mich gekämpft, weil wer bin ich so, ne? Hey, aber als Kind Gottes habe ich Macht und Autorität. Ja, diese Macht liegt nämlich nicht in mir, sondern in Jesus. Und das haben wir ausgesprochen, wir haben zusammen gebetet, Natalia, Joachim und ich. Und dann stand der Abend an, der zweite Abend. Und die Teens haben so gut mitgemacht. Das war so crazy, das war so eine coole Stimmung, es war eine schöne Atmosphäre. Wir waren total als ganzes Team, wir waren so begeistert. Wir waren so, ey, das ist doch mega, was Gott hier tut. Und in diesem Moment habe ich dann auch gemerkt, hey, okay, es macht mir Spaß, mit den Kids, mit den Teenagern was zu tun. Und hey, ich habe gemerkt, okay Gott, da liegt irgendwie eine Gnade und eine Gunst drauf. Und das war cool. Ab diesem Moment habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, mein Herz schlägt doch nochmal größer und viel tiefer für die nächste Generation. Und eine Bibelstelle, die mir auch durch den Kopf gegangen ist, nach diesem Traum, war im 1. Korinther 10, 13, was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und ich hatte ja meinen Entschluss dann gefasst. Ich habe zwar auch nochmal für mich beten lassen, weil das war schon so ein krasser Moment. Auch meine Mama hat für mich gebetet, die heute hier ist. Ich bin auch ins Gebetsteam nochmal gegangen. Eine große Ermutigung, auch nach dem Gottesdienst immer Gebet in Anspruch zu nehmen, wenn ihr irgendwie Entmutigung erlebt oder Hindernisse merkt. Ne? Es ist so eine Kraft im Gebet und es ist schön, auch nochmal Sachen zu hören, die ausgesprochen werden über einen selber und dann auch zusammen zu beten. Und was ich euch heute mitgeben möchte ist, wenn ihr Widerstände spürt, wenn ihr Hindernisse merkt, ja, Sachen, die euch entgegenkommen, wenn ihr Schritte wagt oder neue Sachen ausprobieren wollt, lasst euch davon nicht unterkriegen. Weil der Feind weiß ganz genau, wo er uns angreifen braucht, um uns stoppen zu wollen. Und die Frage ist, warum will er dich stoppen? Warum will er dich aufhalten? Und warum hält er dich immer auf, wo man noch am Anfang irgendwo ist? Wo man noch gar nicht so viel sieht? Wo man in Anführungszeichen noch am schwächsten ist? Er hält dich nur auf, weil er weiß, wie gefährlich du wirst, wenn du weißt, was für eine Power und Macht du in Jesus hast. Und ich will euch zusprechen, dass ihr ausprobiert, wo eure Talente und Begabungen sind. Dass ihr euch in Teams ausprobiert, dass ihr Gott fragt, Gott, wo willst du mich haben? Wo kann ich Hand und Fuß sein? Wo kann ich für dein Reich mitarbeiten? Wo kann ich Menschen dienen? Wo, Jesus, wo schlägt dein Herz, wo ich mit dabei sein kann? Und der Feind hätte es nicht auf dich abgesehen, wenn Gott nicht was Großes mit dir vorhat. Und ich will euch das wirklich sagen, lasst euch eure Talente und Begabung nicht rauben. Das Wertvollste, was Gott euch in euch hineingelegt hat, ja, ist euer Glaube, ist euer Vertrauen und es sind eure Gaben und Talente. Und jeder von euch hat verschiedene Gaben und Talente. Jeder von euch hat was Wundervolles und Wertvolles, was Gott nur in euch hineingelegt hat. Ja? Und Gott wartet nur darauf, dass ihr sagt, hey, hier bin ich, gebrauche mich Gott, mach einen Unterschied durch mich und lass mich sehen, wie dein Reich hier auf Erden kommt. Lass mich sehen, wie du Menschen berührst. Lass mich sehen, wie der Heilige Geist hier wirkt. Lass mich sehen, wie ich miterleben darf, Gott, was du hier tust, wie du Menschen gebrauchen möchtest, wie du uns als Gemeinde gebrauchen möchtest. Und eine Bibelstelle, die auch sehr ermutigend ist, ist die in Jesaja 43,1. wo steht, hey, ich habe dich beim Namen gerufen und du bist mein, sagt Gott. Und zwar, ab jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, Israel. Israel ist hier das Volk Gottes, das sind wir, wir sind gemeint. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst zu mir. Herausforderungen werden immer kommen und der Umgang mit Zweifel ist ein Prozess. Ich hatte nach dem ersten Input, den ich halten durfte, nachdem die Teenie-Gruppe noch ein bisschen weiter ging, hatte mir Gott bestätigt, okay, ja, Lara, ich möchte, dass du mit bei den Kids dienst, Boom Kids. Wir hatten Hannah und Lukas dann mal eingeladen, auch bei den Hangouts mit dabei zu sein. Und da sind Hannah und ich dann ins Gespräch gekommen. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, ich gehe mal mit ins Boom-Team, in das Kids-Team. Und Gott hatte mir bestätigt, dass er mich da haben will. Er hatte in der Konferenz, Flourish-Konferenz war damals noch, das war mega, das war eine richtig coole Konferenz, da hatte ich ein gutes Wort bekommen. Und später hatte mir Gott auch eine Vision gegeben, dass er mich ausrüstet und mich da haben möchte. Und obwohl ich das wusste und dann bei den Kids angefangen habe, liefen die Sachen ein bisschen anders, als ich dachte. Ich dachte mir so, okay, come on, wir schmeißen jetzt dieses ganze Kids-Tier, die ganzen Kids über den Haufen mit dem Heiligen Geist und so, wir brechen hier jetzt richtig durch, Durchbruch und so. Und wer weiß, dass Kinder und auch wir so manchmal so ihren eigenen Kopf haben und es so manchmal ein bisschen dauert, bis man da so ein bisschen durchdringt oder so ein bisschen Sachen verändern kann und so. Und irgendwie war ich dann doch ziemlich entmutigt und dann war ich mir gar nicht mehr so sicher, okay Gott, hast du mich dafür wirklich ausgerüstet? Weil irgendwie sehe ich gerade noch nicht so, oder zumindest sehe ich nicht, dass das so ankommt, was ich sage oder ihn mitgeben möchte. Und das ist so cool, weil obwohl ich mir unsicher war, bin ich trotzdem dran geblieben und war so, okay Gott, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Und ich bin dran geblieben. Und ich wurde dann auch ermutigt von Menschen, die gar nicht wussten, wie es mir mit dieser Situation geht. Und sie haben mich ermutigt und gesagt, hey Lara, mach weiter. Es macht einen Unterschied. Gott hat dich ausgerüstet. Er will dich da haben. Und sie haben genau tief in mein Herz gesprochen. Ne? Obwohl diese Person gar nicht wusste, wir kannten uns nicht mal, was in meinem Kopf gerade ist. Aber es war echt krass. Und was ich so cool finde, ist, in meinen Down-Momenten ist Gott immer da. Er hat immer wieder neu gesprochen. Wenn wir nicht weiter wissen und uns Gott wirklich hingeben und sagen, hey, Gott, irgendwie, ich verstehe die Sache gerade nicht so ganz. Gott wird nicht von uns ablassen, auch wenn wir zweifeln. Das Wichtige ist nur, dass wir von unseren Zweifeln uns nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir auch sagen, okay, ich erkenne, dass jetzt Zweifel aufkommen, aber ich bleibe trotzdem dran, weil ich weiß, dass Gott ja zum ersten Mal bereits zu mir gesprochen hat. Ich weiß, dass Gott gesagt hat, hey, du bist gesegnet, du bist mein Kind, ich habe etwas Kostbares in dich hineingelegt und ich möchte, dass du weitergehst, so wie Josef dran geblieben ist. Und manchmal dauert es halt ein bisschen, bis wir Veränderungen sehen, bis wir sehen, hey, okay, jetzt passiert was. Und mittlerweile, mir hat es immer Spaß gemacht, ne? Mit den Kids irgendwie unterwegs zu sein und was Cooles zu machen und so. Aber ich sehe Veränderung bei den Kids. Ich sehe, dass sie sich öffnen. Ich sehe, dass der Heilige Geist anfängt zu wirken. Es ist so cool, Zeugnisse von Kindern zu hören, dass sie vom Heiligen Geist berührt wurden, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Und Hannah und Lukas machen so eine mega Arbeit. Auch echt ein Lob an die beiden. Die sind heute nicht hier, aber es ist so cool, mit ihnen unterwegs zu sein. Und das Lobpreisteam darf eigentlich schon nach vorne. die letzte Bibelstelle, die ich jetzt noch mit euch teilen möchte, und dann gehen wir ins Gebet über, ist, dass in meiner Schwachheit Gott immer stark ist. Hier spricht Gott zu Paulus, oder was Paulus Gott gesagt hat, was Gott Paulus gesagt hat, so rum. Aber er hat zu mir gesagt, hier spricht Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also Gott sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und ich weiß nicht, ob euch heute was angesprochen hat, ob ihr irgendwie vor Herausforderungen steht oder vor Hindernissen steht oder ob ihr nicht wisst, okay Gott, wo sind meine Talente und Begabungen? Wie kann ich Hand und Fuß sein? Und ich würde einfach sagen, dass wir zusammen beten, dass wir ja, uns vielleicht, dass wir vielleicht auch alle zusammen aufstehen. Und dass Gott einfach alles vor ihm bringen, was gerade in unserem Herzen ist. Wo Entmutigung vielleicht aufgekreuzt ist, wo Unsicherheit vielleicht gekommen ist, wo vielleicht auch Angriffe gekommen sind, wo du nicht so ganz weißt, okay Gott, warum kommen diese Angriffe? Ich dachte, du wärst mit mir. Da will ich dir Mut zusprechen, dass Gott mit dir ist und dass er dich nicht verlässt. Und ja, vielleicht können wir unsere Augen schließen und gemeinsam beten. Vater, danke. Ich danke dir, Jesus, für deine geliebten Kinder, Herr. Ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hier ist, Jesus. Ich danke dir, dass du uns einzigartig und wunderbar gemacht hast, Papa. Ich danke dir, dass du so viele Talente und Begabungen in jeden Einzelnen hineingelegt hast, Jesus. Und ich bete dafür, Herr, dass keine Macht das verhindern kann, was du mit deinen Kindern vorhast, Jesus. Ich bete dafür, Heiliger Geist, dass dein Mut und deine Kraft neu in jedes einzelne Herz hineinkommt, wo Entmutigung ist, Jesus, wo Schwierigkeiten aufgetaucht sind, Jesus. Ich bete für Kraft, Herr. Aber ich bete auch dafür, Jesus, dass du in unserer Schwachheit stark bist, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns auch offenbarst, wo unsere Talente und Begabungen sind. Dass du uns den Mut schenkst, neue Sachen auszuprobieren und herauszufinden, hey Gott, wo kann ich Hand und Fuß sein? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wo kann ich meinen Mitmenschen dienen, Jesus?
Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht, von dem wir sprechen. Vielleicht ist der dir unbekannt, du hast vieles darüber gehört, vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier oder vielleicht stellst du auch fest, eigentlich habe ich in den letzten Monaten oder Wochen mein Leben gar nicht so ganz auf Jesus ausgerichtet. Und dieser Jesus hält seine Hände offen und sagt, ich habe alles, was ich getan habe, für dich getan. Und als die Welt geschaffen wurde, hatte ich dich im Blick gehabt und ich liebe dich. Und ich möchte so gerne eine Verbindung zu dir haben. Ich möchte gerne, dass du das Leben in ganzer Fülle erleben kannst. Nicht nur heute, sondern in Zukunft und eine Ewigkeit mit mir verbringen kannst. Und wenn du diesen Jesus gerne heute kennenlernen möchtest, wenn du sagen möchtest, jawohl, ich möchte mein Leben gerne mit Jesus leben. Ja, ich möchte, dass mein Leben in ganzer Fülle ist, dass ich weiß, er ist an meiner Seite. Dann würde ich gerne heute mit dir beten, dass du genau das haben kannst, tun kannst, dass du Jesus in dein Herz lassen kannst. Und während wir alle noch die Augen geschlossen haben, ja, möchte ich dir die Möglichkeit gleich geben, mit mir zusammen zu beten. Wir werden das alle zusammen machen, ja, um dich auch zu unterstützen. Aber wenn du hier bist und sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen, ich möchte, dass dieser Jesus in mein Herz hineinkommt, dass mein Leben auf einem stabilen Fundament steht, dann möchte ich bitten, deine Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem ich gleich beten kann. Wenn du das bist, streck einfach kurz deine Hand hoch und dann sehe ich dich und dann weiß ich, mit wem wir beten können. Wir werden jetzt einfach ein ganz einfaches Gebet sprechen und ich möchte euch einfach bitten, das mir nachzusprechen, sodass wir ja einfach den Weg öffnen können dafür, dass Menschen ihr Leben mit Jesus leben können. Ja, lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass alle meine Sünden bezahlt sind. Ich starte heute ein Leben mit dir. Lass mich deine Liebe erfahren und lass mich ein Leben in ganzer Fülle leben. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.